Kultursalon, Kulturnisalon. Carola Sakotniks Sendung zu Kreativität, Leadership und Kultur. Herzlich willkommen. Dobar dan. Und in jedem Kultursalon werden 4 Fragen gestellt. Was bedeutet Mut? Was bedeutet Zuversicht? Wie entsteht Vertrauen? Und welche Rolle spielt Zuhören? Es geht jetzt los. Herzlich willkommen zum Kultursalon. Ja, wir sind wieder da, der Podcast für Kreativität, Leadership und Kultur. Mein Name ist Carola Sakotnik und ich begrüße heute den Sascha Krobert bei mir. Er ist Musikschuldirektor und er ist künstlerischer Leiter und Organisator des Volkskulturfestivals in Feldbach. Ansässig im Vulkanland, sehr, sehr, sehr aktive Region. Sascha, zuerst einmal herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Magst du irgendwas noch zu deiner Person erzählen? Wer bist du? Was ist dir wichtig?
Also meine Person, ich sehe mich jetzt, also das, was mir ausmacht, ist, glaube ich, immer das, dass ich immer neue Dinge kreieren möchte. Und vor allem, dass ich immer ein Original bin.
Ich bin jetzt diejenige, die dich einmal fragt. Ich meine, wir haben ganz viele Experten da daher, die Leadership, also Führung, Selbstführung, Verantwortung übernehmen als Schwerpunktthema haben. Du hast Kultur als Schwerpunktthema und natürlich als Musikschuldirektor auch auf große Führungsverantwortung. Wie würdest du Kultur beschreiben? Was ist das? Also, ja, ist das eine Elitengeschichte? Ist das, wie weit ist Kultur inzwischen Kunst, gerade in der Kunst und Kultur, etwas, das elitär funktioniert, also wo man sagt, oh, da traue ich mich nicht hin, weil. Volkskulturfestival gehe davon aus, will genau sowas nicht machen. Wie gehst du damit um, auch mit dieser Geschichte, mit dieser großen Bandbreite zwischen volkstümlicher Musik, echter Volksmusik, Popmusik bis hin zur elitären klassischen Musik oder vielleicht auch nicht elitär. Wie siehst du den Bereich, was findest du, könnte man Neues denken, wagen?
Also für mich ist Kultur sowieso alles. Ich glaube, der Begriff elitär ist sehr schwierig, weil ich zum Beispiel habe heute an die Wahl die 4 Jahreszeiten gehört. Ja? Und da sind Elemente drinnen, die für die damalige Zeit einfach komplett neu waren. Also das heißt, das war damals Pop und Mainstream, wenn man das mit heute vergleicht. Nicht? Und wenn man von der Perspektive ausgeht, dass nur elitäre Menschen oder unter Anführungszeichen ältere Menschen klassische Musik hören, dann verfehle ich das Thema. Mhm. Weil Kultur ist etwas, wenn, wie in der Volksschule oder in der Hauptschule war, das kommt jemand, der uns Kultur präsentiert hat, war das meistens eine ältere Dame oder ein älterer Herr mit Anzug und hat uns erklärt, was Kultur ist. Und das war meistens in einem Bereich, wo wir uns nicht befunden haben und auch keinen Zugang dazu gehabt haben. Und unsere Aufgabe dort als Musikschule oder als Kulturträger in unserer Gesellschaft ist es, das Ganze zu vermischen und auch das Ganze modern zu machen. Das ist die schwierigste Aufgabe überhaupt. Also es gibt, die Aufgabe ist so schwierig, weil sich das schon so festgefahren hat. Was, glaube ich, eine Errungenschaft ist, sind zum Beispiel Dinge wie Crossover, dass ich verschiedene Ensembles mit verschiedensten Dingen und verschiedensten Elementen verbinden kann. Das hat man zum Beispiel bis vor ein paar Jahrzehnten oder Jahren noch nicht wirklich gegeben, dass man in verschiedensten Besetzungen alle möglichen Musikrichtungen spielt. Wenn man zum Beispiel das Ensemble Two Cellos hernimmt, kennst du das?
Nein. Ja.
Das ist ein Cello-Duo aus Pula. Ja, und die haben in London studiert und sind nach Hause gekommen, haben ein Video gemacht über, was nicht, vielleicht einen Song, irgendeinen Popsong, haben sie einfach aufgenommen und auf YouTube gestellt. Dann sind sie zurückgekommen nach England und haben in der im Hochschulorchester dort mitgespielt. Und auf einmal kommt der Manager von Elton John, ja, in das Orchester, in diesem Hochschulorchester und sagt, ich habe da am Telefon, Elton John, bitte kann ich den Stepan Hauser sprechen. Weil er hat immer auf YouTube gesehen und er möchte gerne mit ihm ein Konzert machen. Und natürlich war das für alle Witz, ja sicher, Elton John ist am Telefon, ist eh klar. Ne? Aber das Ding war das, die haben dann das wirklich gemacht, sind mit Elton John auf Tour gegangen und haben dann Popmusik mit großem Orchester interpretiert und haben eine Welttournee gestartet, die unglaublich riesig war. Und die gibt es bis heute. Jetzt gibt es inzwischen eine Solo-Tour mit Stepan Hauser. Und die beiden kommen auch wieder zusammen. Und das war zum Beispiel auch ein Thema für, oder zum Beispiel André Rieu oder wie heißt David Garrett zum Beispiel?
Ja.
Ja, das Ding, dass man das Ganze verknüpft. Und zu der Zeit hat man natürlich auch in den Musikschulen wieder mehr Schüler für Violine oder für Cello und so weiter bekommen. Und die haben sich dann natürlich auch mit der Literatur, der Klassik beschäftigt.
Ja.
Und das war ein Sprungbrett dorthin, dass wir dort einfach einen Raum geboten haben, der sich dann immer weiter ausgedehnt hat. Und darum war für die dann der Zugang, Klassik nicht mehr der Zugang, ich höre das nur, weil die Oma das hört, sondern ich will das hören, weil ich das interessant finde, weil mir der Zugang einfach gelegt worden ist.
Ich tue es, ich fühle mich inspiriert daraus und ich möchte es machen, weil es mich interessiert.
Das ist ganz wichtig. Ja. Zu dem Punkt, es ist natürlich auch vom Auftreten her, wenn ich jetzt immer das gleiche Bild vor Augen habe, ja, dass man, wenn man ein Kind ist und natürlich noch die Konzentrationsfähigkeit hat wie ein Erwachsener, und es gibt ja mittlerweile auch schon gute Medien wie Kinderkonzerte zum Beispiel, wo man kurze Ausschnitte spielt, wo man das Ganze auch besser verkaufen kann. Das ist zum Beispiel ein Ding, was ganz wichtig ist. Und wenn man vielleicht den Ganzen eine andere Identität oder vielleicht ein anderes Gesicht gibt, kann ich mir vorstellen, dass sich das Ganze leicht miteinander vermischen lässt.
Ja,
das ist mir ganz wichtig.
Welche Rolle spielt, wenn du das alles so sagst? Ich meine, das sind ja schon, gerade in einem Land wie Österreich, wo ich immer gesagt, wir haben so den Teil, ich meine, ich bin jetzt wirklich viel älter als du und ich war so die Erste, die in der Steiermark als Klavierschülerin Jazz gelernt hat in der Musikschule. In Feldbach, muss man sagen.
Okay.
Und habe aber von meiner klassischen Klavierlehrerin, die gesagt hat, vielleicht magst du das lieber machen, war sehr talentiert, aber nicht ganz so fleißig in ihren Augen. Also sie hat einfach gesehen, dass ich demotiviert war. Ja, mir war das langweilig, diese ganze Klassik. Ja. Da hat sie gesagt, du könntest das ab nächstes Jahr bei uns machen in der Musikschule, aber du weißt schon, wenn du das tust, bist du für die Klassik für immer verloren. Und diese Entscheidung muss ich dann mit 12 treffen, möchte ich für die Klassik für immer verloren sein, wissend, dass ich Pianistin werden will, ja, ohne zu wissen, ob mir das andere Spaß macht. Ich habe mir dann irgendwie einen Sommer lang wirklich den Kopf zermartert und habe mir gedacht, weißt du was, das finde ich einfach deppert, dass ich so erpresst werde. Ich mache es jetzt schon allein deshalb, dass ich Jazz lernen gehe, weil das, was ich jetzt mache, finde ich nicht sehr inspirierend. Und das andere habe ich zumindest die Chance, dass ich es inspirierend finde. Das war dann auch so, aber es hat trotzdem eine große Irritation hinterlassen bei mir. Ich war nicht ganz so gefestigt in dem Bereich, dass ich gesagt habe, also so nach dem Motto, weißt du was, hupf mal auf, ich möchte das machen, was mir Freude macht. Und mit 12 muss ich noch nicht entscheiden, was ich dann mit 18 oder 20 machen werde. Ja.
Also, das sind jetzt auf so vielen verschiedenen Ebenen komplett der falsche Zugang für mich. Es gibt nicht nur Klassik. Und es gibt nicht nur Jazz. Ja? Und wenn ich als Lehrer behaupte, die Klassik ist jetzt das Ideal und das ist das Wichtigste und das andere nicht, dann stellt man das natürlich auf eine Ebene, wo es natürlich auch mit Arroganz zu tun hat.
Ja,
ja? Und wenn man das dorthin trägt, ist natürlich die Kommunikation schwierig. Und genau das meine ich. Nicht? Weil wenn ich jetzt als Schüler die Klassik zum Beispiel sage, okay, meine Lehrerin möchte das, ich muss das machen und ich schaffe das nur, wenn ich jeden Tag hart arbeite, dann verliere ich natürlich auch die Motivation dazu. Ja.
Kultur, Crossover, Musik, Motivation, Inspiration. Ich schlage vor, wir halten kurz inne und hören uns jetzt mal einen Song von Two Cellos an. Zeit für Musik.
Thank you.
Wir sind wieder zurück. Sascha Grobert im Interview, Musikschuldirektor der Musikschule Feldbach, über Individualität, Handwerk als Musiker. Und gemeinsam ergibt das Qualität.
Und da ist ein Punkt, was ganz wichtig war in meinem Leben. Und das war in meinem Studium. Ich habe Klassik studiert. Ja. Ich habe die erste Aufwandsprüfung nicht geschafft. Kann man genau erinnern. Und dann habe ich angefangen, natürlich verschiedenste Probespielstellen mit meinem Privatlehrer damals zu üben und Konzerte, die ich natürlich brauchte für die Aufnahmeprüfung, und habe mir immer nur diese Dinge angehört. Ja. Und beim zweiten Aufnahmeprüfung habe ich es natürlich geschafft. Und dann bin ich in sein Rad reingekommen, wo mein Lehrer gesagt hat, pass auf, das musst du üben. Und dann habe ich die Aufnahmen bekommen und habe die verschiedene Orchesterliteratur eigentlich immer vor Augen bekommen, also hingelegt und gesagt, pass auf, das musst du üben und da ist die Aufnahme, genau so muss das klingen. Du hast dein Ideal nachgejagt, ohne Ende. Weil das Ideal war genau das, das muss genau so klingen, du musst den Sound haben, du musst schauen, dass du das genauso passierst, dass du das so spürst. Und das war aber so schwierig für mich, weil ich das nicht bin. Ja, weil das kommt nicht von mir, das kommt von jemand anders. Und ich muss jetzt da, vor allem mit der Klassik, ist natürlich gewisse Regeln vorgegeben, und das ist auch wichtig so, damit man das halt auch über Jahrzehnte und Jahrhunderte lang ungefähr gleich interpretiert. Aber das wird nie so, also es gibt natürlich Menschen, die das können, ja, die wollen nichts anderes, die wollen nur das Orchester und üben das bis zum Tode und danach auch noch und spielen zum Beispiel ein Bolero, was zum Beispiel einer der schwierigsten Orchesterstellen ist für Posaune, 14 Milliarden Mal, und dann schaffen sie es, dass sie ins Orchester kommen. Und dann fangen wir natürlich dort an, jetzt hat er sein ganzes Leben stundenlang immer nur für das gibt, dass der dort hinkommt und dass er das spielen kann, und dann spielt er das genauso, wie er die Aufnahmen kennt hat, die er schon seit 20 Jahren hört. Jetzt ist es ein Orchester, was er nicht, von 1000, die niemand kennt. Und jetzt da komme ich zu einem Punkt, und der ist ganz wichtig. Die Wiener Philharmoniker sind das Elitärorchester von Österreich, und die wollen natürlich das Idealste vom Idealsten haben, nicht? Und die haben dann Solisten bei den Probespielstellen, die Stelle gewinnen. Und jetzt kommt nämlich das Wichtige, die machen dann beim Bolero, oder sei es Dubamiram oder sonst irgendwas, genau das nicht, dass sie das machen, dass sie das spüren, so wie das die letzten 20 Jahre gemacht haben, sondern sie haben irgendwie eine gewisse Art von Eigeninterpretation in diesem Lied, damit man erkennt, dass sie das sind. Ja. Ja. Und das können sie sich auch erlauben. Nicht? Und jeder sagt zum Beispiel, einer der Top-Trompeter in Österreich ist zum Beispiel der Hans Gansch. Kennt jeder. Und wenn man eine Aufnahme hört, weiß man genau, das ist der Hans Gansch. So klingt der.
Ja.
Ja. Und das ist das neue Ideal. Oder vielleicht, keine Ahnung, das ist vielleicht nicht das Ideal, aber das spürt nur erst, weil er natürlich seine eigene Interpretation einbringt. Und das Gesicht hat momentan die Klassik, dass sie mit viel Üben und ideal noch, wie sagt man, nachahmen vor allem, hinterherjagt, und dass man dann eigentlich komplett auf das vergisst, was man selber ist. Und Kultur, was wir vorher geredet haben, auch wenn es Klassik ist, nicht? Es ist ja nicht verboten, dass ich heute ein klassisches Stück schreibe, nicht? Oder dass ich in irgendeine andere Musik gehe, aber ich habe das in kleinen Ensembles oder in Bands, die ich zum Beispiel selbst habe und da selber die Musik mache und die ich mache, in denen bin ich vielleicht sogar der Beste, weil das nach mir klingt, weil ich das bin. Und dort müssen wir hin, dass die Eigenentwicklung so stark ist von den Leuten, vor allem auch von den Musikschülern, dass jeder irgendwie seinen Weg so geht, dass er sich aussuchen kann, wo er hingeht. Es ist aber egal, welches Instrument er spielt. Also ich kann jetzt nicht nur als Gitarrist in einer Band spielen, oder ich kann nicht nur als Geiger im Orchester spielen, sondern es geht alles.
Richtig.
Vielleicht bin ich vom Thema abgekommen.
Nein, das passt schon, das ist gut so. Mir fällt da ja was ein dazu. Also wie gesagt, wir haben ja gesagt, was gibt es Neues zu denken? Und das war eben meine persönliche Hauptfrage, und das hast du sehr gut beantwortet. Es gibt nämlich sehr viel Neues zu denken, kurz zusammengefasst. Und eins ist, und das ist etwas, was sie in der Wirtschaft und in dem Fall in der Kultur auch durchzieht, dieses Erkennen, dass Menschen, du kannst sie nicht motivieren, du kannst die Motivation aktivieren, Und die hat ganz viel, wenn du mit Kunst und Kultur dran gehst, hat Motivation viel mit Inspiration zu tun. Also ich fühle mich inspiriert davon und deswegen möchte ich es lernen. Deswegen möchte ich es tun, deswegen, weil es mich interessiert. Und das ist extrem wichtig, finde ich, für unsere Gesellschaft. Und ich glaube einfach, dass die Kreativität, die in Kunst und Kultur so gelebt wird, dass die so wichtig ist, dass wir die ins tägliche Leben integrieren. Ja? Einfach, weil wir sonst krank werden. Ja, also gibt es Studien dazu. Aber vor allem, weil wir es gerade brauchen, dass die Welt, die Wirtschaft, alle möglichen Bereiche sich trauen, sich selber neu zu denken. Dass wir wegkommen von dem nur Nachahmen, dass wir aber Geschichte trotzdem oder Historie trotzdem ernst nehmen und auch hochhalten und gleichzeitig was Neues entwickeln. Es geht gerade so viel. Es ist ja gerade so viel notwendig. Ja. Und auf der einen Seite gibt es diese schöne Definition von Kultur, die ich von einer Kollegin gehört habe. Ohne Landwirtschaft gibt es keine Nahrung und ohne Kultur gibt es keine Zivilisation. Und Kulturpflege ist überhaupt nicht selbstverständlich verankert aktuell. Ja. Und gleichzeitig gibt es so, die Kultur ist auch ist Selbstausdruck ganz stark und gleichzeitig wie eine Gemeinschaft hält sich an ungeschriebene Gesetze. Das heißt, du brauchst auf der einen Seite diese ungeschriebenen Gesetze, die jeder akzeptiert als richtig, damit du gemeinsame Kultur entwickeln kannst. Und gleichzeitig musst du immer wieder mal ausschauen. Genau das, was du gesagt hast, du musst immer wieder mal ausschauen. Ja? Also Hans Gansch führt ja auch ein Werk auf. Und das ist geschrieben. Das spürt er. Er macht trotzdem seine Interpretation dabei. Ne? Und er ist für mich ein Inbegriff von, wo er nochmal ganz ausgeht. Er wagt sich ganz aus, kommt da wieder ganz klar zurück. Manchmal braucht es, und das ist ja das Schöne bei der Kunst und Kultur, finde ich, du brauchst die Perfektion, du brauchst auch die Technik, du brauchst das Handwerk und dafür musst du auch viel wiederholen, nachmachen, Dinge erlernen und gleichzeitig musst du die dann auswagen. Sonst bleibst du Huhn auf der Stange.
Aber das Ding ist natürlich auch, dass Qualität ist jetzt nicht nur Nachahmerei und was wichtig ist natürlich immer das Handwerk. Wenn ich das Handwerk kann, kann ich in jeder möglichen Weise weiterentwickeln. Wenn man zum Beispiel sagt, ich mache Wettbewerbe, das ist super. Viele Kinder machen Wettbewerbe, viele gefällt das, aber manche gefällt das halt nicht, nicht. Und wenn ich die irgendwo einbringe, wo sie vor allem selber entwickeln können oder in Ensembles oder sonst was, na, jetzt gehen wir mal einfach von der Situation aus. Man kennt einige Pop-Interpreten in Österreich, die ja ganz gut sind, nicht? Muss man sagen. Die sind aber keinen typischen Weg gegangen, in dem, dass sie ich nehme jetzt einmal zum Beispiel Bilderbuch oder so weiter. Nicht? Die haben keine Wettbewerbe gespielt. Ja, das sind jetzt da nicht irgendwie, natürlich hat jeder geschaut, dass er das Handwerk versteht, weil ohne dem geht's nicht. Vor allem im Soundsbauen sind es unglaublich gut, was jetzt da aktuell sehr, sehr nötig ist. Aber die haben was gemacht, das man gar nicht in Erwägung oft sieht. Nicht? Was mich so stört, wo ich mich heute noch oft ärgere, ist das, dass man die Bahnen so erklärt worden sind. Es gibt zwei Arten von Dingen, die du tun kannst mit deinem Studium. Ja. Das erste war, entweder bist du Orchestermusiker oder du wirst Solist, was das Unwahrscheinlichste ist, oder du wirst Musiklehrer. Das sind die drei Dinge. Genau. Wer kann es nicht? Das ist so, aber das stimmt nicht. Und was mich halt so stört, ist das, dass ich das nicht gemacht habe, ein Ensemble nach meinen Vorstellungen zu kreieren und das so lange gepusht habe, dass das erfolgreich ist. Weil ich bin mir sicher, wenn du von der Qualität, weil das Handwerk haben wir ja keine Ahnung, das war ja nicht das Problem, dass wenn du was gut findest und natürlich den Raum gibst zur Weiterentwicklung, und du das jahrelang pusht, dann hat das Erfolg. Von dem bin ich überzeugt. Es kommt nur darauf an, wie hart du arbeitest und wie du deine Connection ausspielst. Das ist natürlich auch, das gehört ja dann dazu, nicht? Wie du das organisierst. Das ist ja dann ein Teil von dem ganzen Projekt, nicht? Und das haben wir zum Beispiel nie in Erwägung gezogen, dass das möglich ist. Und ich habe oft, sei es in der Volksmusik oder sei es in verschiedenen Pop-Bands, wo ich gespielt habe oder sonst was, den Satz gehört, naja, für das brauchst du das nicht studieren gehen. Aber eigentlich schon.
Genau
das. Ja, weil die Grenzen, die was aufgezeigt werden, die gibt's ja nicht.
Genau.
Und es gibt auch nicht nur die zwei Idealbahnen. Und dann finde ich das oft so schlimm. Es gibt oft, welche, die haben dann den Unterrichtsjob, die haben Alltag und die hören dann irgendwie auf mit Musik zu machen, unterrichten dann nochmal und hin und her. Weil das waren die zwei Perspektiven, was er gegeben hat und das ist es. Ja, warum lasse ich mich da einsperren?
Und wieder kurz Zeit für Musik. Viva la vida. Two cellos. Kultursalon. Heute Sascha Grobert über Kultur als Beruf und die Rolle von Mut, Zuversicht und Vertrauen.
Weil die Kultur wird heute ganz anders ausschauen, wenn jeder die Idee von einem Selbstprojekt gehabt hätte und sich jeder verwirklichen hätte können, weil nur so wären neue Dinge entstanden, vielleicht wären wir dann heute auch schon ganz woanders. Aber wir lassen uns immer selber einsperren. Und darum finde ich es sehr wichtig, vor allem mit der Musikschule, dass wir jetzt anfangen, die Eigenentwicklung voranzutreiben. Also wir schauen natürlich, dass wir Schwerpunkte setzen mit Pop-Ensemble und Songwriting. Und da haben wir alle möglichen Instrumente drinnen. Das muss jetzt nicht nur Pop sein, nicht? Oder Recording-Kurs oder sonst irgendwas. Damit die Möglichkeit haben, okay, warte mal, ich kann dir selber was machen. Dass ich nicht, weil es gibt so viele Schüler, die jetzt zum Beispiel Klavier oder Gitarre lernen. Und nach 10 Jahren Unterricht sagen sie, okay, es ist schön, es ist super, aber ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Nicht? Dann vielleicht hätte ich auch auf oder ich würde daheim. Aber dass man sich selber formiert und selber die Möglichkeit gibt, das, wir sind da jetzt nur, wir pushen das Ganze, wir können echt sagen, ihr könnt es selber auch machen, ihr könnt es auch kulturmäßig, können wir schauen, dass wir da vielleicht auch irgendwo einbauen. Und dann entwickelt sich was draus.
So schön, wie du sagst. Ich glaube, das ist nämlich lustig.
Darf ich noch was fertig
ja,
machen?
also,
Ja. Das Ding ist nämlich, und das ist Kultur. Weil die Kultur ist immer das, was wir auch falsch verstehen, dass wir immer das sind, die die Leute die Kultur bringen sollen. Aber wir müssen schauen, dass sich die Kultur in der Gesellschaft entwickelt. Dann haben wir keine Arbeit, weil dann versteht das ja jeder. Und vor allem, wenn einer erfolgreich sein will, dann muss sein Horizont so wie sein, alle möglichen Windrichtungen, allen Genres weiterentwickeln, weil sonst kann er das einfach nicht machen.
Schön gesagt. Kultur muss sich in der Gesellschaft entwickeln. Und das ist so spannend, weil das so ein Spielfeld ist. Also das ist ja lustig, finde ich, gerade mit Musik. Da gibt es die, die wirklich dann sagen, okay, das ist mein Leben, damit mag ich ja mein Geld verdienen. Da gibt es die, die sagen, das macht mir einfach Freude. Es gibt jetzt sogar im Vulkanland, die habe ich gesehen, ein Werbeplakat zum Thema Jobs im Vulkanland, weil da komme ich rechtzeitig zur Probe. Weil man denkt, okay, da gibt es ja die Möglichkeit, dass es anscheinend nur Freizeit ist, dass ich woanders arbeiten muss, um dann rechtzeitig zur Probe zu kommen. Ich denke mal, für Probe, ja, ist bei mir der Job, bei dir auch, also anderes Konzept, aber es muss sich in der Gesellschaft entwickeln. Und hast du das Gefühl, also für mich braucht es ja zwei Sachen dafür, und jetzt komme ich auf diese Fragen, die ich ja immer stelle. Ich merke, aktuell braucht es Mut, dass man das macht. Jetzt als junger Mensch, dass ich sage, hey, mich fasziniert das so, dass ich das einfach tun will. Und dass mir egal ist, ob mir jemand sagt, du kannst Orchester oder Solist oder Musiklehrer werden, ich will was anderes machen und ich tue es. Oder jemand, meine Nichte ist zum Beispiel eine, die eine hervorragende Künstlerin ist und einfach sehr klar gesagt hat, ich mache das weiter, das wird auch mein Hobby bleiben, ich mag das beruflich nicht machen. Ich mag, ja, und das ist jetzt in der Kommunikation, in der Werbung tätig, ist da extrem erfolgreich, weil sie das hat, was sie dort braucht.
Mhm.
Wie mutig muss man sein? Was bedeutet Mut für dich in dem Zusammenhang?
Ja, Mut ist immer etwas, wenn man etwas macht, vor dem man sich fürchtet. Das ist eigentlich ganz klar. Das ist Mut. Für mich war das witzig, weil ich gerade vorher über das geredet habe mit der Aufnahmeprüfung für die Uni. Da war bei der ersten Aufnahmeprüfung, wo ich durchgeflogen bin, nicht, da war waren zwei Dinge ausschlaggebend. Also erstens, ich habe geglaubt, ich bin gut vorbereitet und das war ich nicht. Ja? Und von dem Zeitpunkt an habe ich auch gewusst, wie man sich auf etwas vorbereitet. Nicht? Aber das Zweite und das Wichtige, was zu dem Thema ist, war, dass einer in der Jury gesagt hat, ja, man hat schon sehr gemerkt, dass sie nervös sind. Und das Ding ist aber das, wenn ich jetzt Musiker werden will und ich bin nicht von Natur aus nervenstark, ja, das ist ja selten so, aber das sind Situationen, die man sich einfach stellen muss, weil sonst lernt man das ja eh nie, nicht. Aber die Uni ist, glaube ich, für mich sollte auch ein Platz sein, mit dem man lernt, um mit der Universität oder mit dem Mut einfach umzugehen. Das ist ja ein Prozess, das hat man ja nicht gleich. Und das ist aber bei mir ganz anders entstanden, weil bei mir war es eben so, dass wir zwei Vorspielstunden im Jahr gehabt haben, nicht? Und da haben wir halt meistens ein Konzert gespielt, das war dann vielleicht selber gar nicht so gut gegangen ist, und dann war das halt irgendwie so eine Situation, vor der man sich gefürchtet hat. Ja? Man muss es aber machen, weil wenn man sich dieser Situation nicht stellt, kommt irgendwann eine ähnliche Situation, oder vielleicht auch die gleiche Situation, nur anders, und dann holt sich das irgendwann ein, und dann muss man es sowieso machen. Also man muss sich dem sowieso immer stellen, damit man einfach Routine kriegt, nicht? Und ich habe es dann einfach gelernt, dass ich mit meinen Ensembles oder mit verschiedensten Projekten einfach immer wieder ein Solo gespielt habe. Ich habe gesagt, nein, ich spiele ein Solo, ich mache das hin und her. Weil ich einfach damit aus der Situation besser klargekommen bin. Ich meine natürlich, wenn man selber ein Solo kreiert und spielt, schafft man natürlich tut meistens ein Solo, das was einem selber gut liegt. Nicht? Aber man kriegt trotzdem Routine und dafür ist die Uni ja da. Wenn ich zum Beispiel heute, wenn ich auf der Aufnahmeprüfung höre oder beim Hearing und ich weiß, der ist echt nervös, aber ich sehe das Potenzial dahinter, da gebe ich dann meistens eher die Chance wie einen, der was sagt, der was sein Programm durchzieht, aber nicht links und rechts schaut. Ne? Mhm. Ich glaube, Nervosität ist ganz, oder Mut ist ganz wichtig. Vor allem, das ist ja das, was ich immer sage, was man in unserer Schule auch behandeln sollte. Von dem, dass man von der musikalischen Früherziehung weg bis zur Abschlussprüfung eigentlich alles anbieten. Lernt man natürlich mit regelmäßigen Auftritten, vor allem in der Gemeinde oder das heißt daheim, ist es egal, und wenn es nur zu Weihnachten vom Christbaum ist, alleinig, dass man sich dieser Situation immer wieder stellt. Und wir gehen aber mit einem Und am Zugang dorthin, wo man sagen, okay, du machst das nicht, weil du musst, sondern du machst das, weil dir das Spaß macht. Und wenn man diese Situation immer wieder durchspielt, hilft dir das für dein ganzes Leben. Sei es zum Beispiel beim Referat oder bei der Moderation oder bei einer Präsentation in der Arbeit, ist ja wurscht was, nicht? Oder vielleicht sogar als Musiker. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir als Musiker weitergeben können oder als Pädagogen vor allem an die Schüler, dass wenn man eine Regelmäßigkeit einkriegt und vor allem das immer wieder macht, dann lernt man damit umzugehen, mit Mut und mit Nervosität. Und das hilft dir durchs ganze Leben.
Und was du jetzt beschreibst, für mich ist das auch so. Ich glaube, Mut ist ganz stark mit Angst verbunden. Du brauchst diesen Moment. Und du musst ja ins Ungewisse wagen. Nicht?
Aber meine Mutter hat einmal einen Satz zu mir gesagt, den werde ich nie vergessen. Und damit hat sie eigentlich recht, und vielleicht muss man darüber nachdenken. Sie hat gesagt, Angst ist ja sowieso keine Option.
Es ist so.
Ja, und das Witzige war dann, und habe ich diese ganze, dann habe ich oft lachen müssen vor einem Auftritt, weil ich vielleicht nervös war, aber habe ich dann gesagt, Angst ist keine Option. Dann habe ich gesagt, das ist ja eigentlich lächerlich, weil eigentlich gehe ich da jetzt hin auf einer Bühne, wo ich spüre, wo ich mich selber organisiert habe, dass ich da sein darf, weil ich noch Geld dafür kriege und ich sagt die Leute jetzt nur, was ich so musikalisch spüre. Das ist es ja eigentlich nicht mehr. Nicht? Man macht nur im Kopf oft so viel draus, dass das dann eine Situation wird, was dann für einen schwierig ist. Aber das im Prinzip ist es ja eigentlich nichts anderes, wie ich sage das, was ich selber gern mache.
Ja, das ist natürlich insofern eine verständliche Angst. Eine unserer größten Ängste ist Gesichtsverlust. Demütigung, Blamieren und Ähnliches. Und wenn man was herzeigt, das ihm ganz wichtig ist, und jemand anderer würde sich drüber lächerlich machen, da riskiert man ganz viel in dem Bereich.
Ich glaube, peinlich ist nur, wenn es einem peinlich ist.
Ich bin ganz bei dir. Nur das machen wir. Wir machen uns das im Kopf. Das gehört zu uns. Das will ich eigentlich sagen. Das ist genau das. Aber und Zuversicht hilft da ganz stark. Klar. Zuversicht und ein Feld des Vertrauens schafft. Ja? Das ist meine nächste Frage. Wie viel Zuversicht braucht's? Oder wie würdest du dir beschreiben, damit du aus dem Teil, da bin ich nervös, weil ich mache eine Aufnahmeprüfung und ich würde es verdammt gern machen und ich bin auch deshalb nervös, weil ich es so gern machen würde. Und weil für mich was abhängt davon, das ist mir nicht egal.
Ja, ich meine, da rennst du auch von der Tür an. Die Dinge, die ich dir jetzt einfach erzählt habe, oder jetzt, das sind ja Dinge, mit denen ich schon ewig und 3 Tage beschäftige. Und ich war ja in der Schule nicht sehr erfolgreich dann in der höheren Schule und habe dann die Aufnahmeprüfung auf die Uni gemacht und habe es dann nicht geschafft. Und das Ding war, du hast was wollen, du hast dich da Aufgabe gestellt und du bist trotzdem durchgefallen. Mhm. Ja. Aber für mich, wenn du den Weg eines Musikers gehen möchtest oder in der Kultur an sich, dann hast du kannst du nur gut, wenn du Niederschläge hast. Und das Ding war, für mich war nicht einmal eine Sekunde oder eine Millisekunde jemals die Überlegung da, dass ich etwas anderes mache. Ich habe gewusst, ich muss jetzt aufsteigen und ich mache das. Und ich hätte, wenn mir meine Eltern gesagt hat, na okay, du machst etwas anderes, ich hätte das nicht gemacht. Ich hätte es so lange gemacht, bis ich das schaffe. Und für mich war das die Situation in Graz bei den Professoren. Die haben gesagt, okay, du kannst das nicht. Und ich wollte aber sagen, dass ich das kann. Ich meine, das war die Überlegung, gehst du auf eine Universität einfach. Aber ich habe gesagt, nein, ich will da hin, weil ich schaffe das. Und das habe ich dann auch geschafft. Wenn man was wirklich will und Angst davor hat, oder sagen wir so, wenn man was wirklich will, dann nimmt man die Angst im Kauf. Und dann muss man da aber einfach durch, nicht? Und wenn man das Handtuch dort schmeißt und sagt, nein, das ist nichts für mich, weil ich traue mich nicht oder keine Ahnung, dann ist das auch nicht dein Weg. Aber du bist immer schwer
durch den Ort. Ja, du bist auch nicht, kannst da ist kein guter Leute, die einfach nicht gefestigt genug sind, ja.
Ja, sicher. Nein. Aber ich glaube, der Willen ist einfach größer.
Also ich kann es auch nur, es ist, ich bin bei dir, weil mein Weg war insofern ähnlich und trotzdem anders. Ja, ich war immer total erfolgreich in der Schule, ich war gewohnt, dass wenn ich was mache, dann funktioniert es. Und bin dann auch irgendwann zur Aufnahmeprüfung gegangen und habe aber eine Klavierlehrerin gehabt damals, die mich extrem verunsichert hat, weil sie mir nichts zutraut hat. Ja. Und bin dann auch gescheitert, weil ich irgendwie mir gedacht habe, na, vielleicht hat sie ja recht, ja, vielleicht glaube ich zu viel, vielleicht bin ich hochnäsig und so weiter. Mir war das nicht hochnäsig sein wichtiger, als dass ich das jetzt mache, ja, und habe dann tausend Wege gefunden, es jetzt trotzdem beruflich zu machen, ja, aber ich bin dann einen ganz anderen Weg gegangen. Und ich glaube, also für mich ist ja Zuversicht, habe ich in meinem Buch beschrieben, das ist etwas, wenn du bedingungslos, aber nicht naiv ans Gelingen glaubst. Also wenn du auch bereit bist, da was zu verbessern und zu sagen, okay, es gibt da den Grund, dass ich was tun kann dabei, und es gibt da den Grund, dass der andere vielleicht gar nicht weiß, was für mich gut ist. Ja, das habe ich mir erst sehr spät glauben
können. Ja, das habe ich immer zum Beispiel reflektierend in meiner Unterrichtstätigkeit zurückgedacht, wie das bei mir als Schüler war und was ich für Inputs gekriegt habe und was man was braucht und was hat mich eigentlich komplett niedergehauen. Aber ich weiß, was du meinst, aber ich habe da echt, also das ist jetzt nur rein meine persönliche Geschichte, also das ist meine Geschichte, das ist nicht meine Meinung, meine Geschichte war einfach so, dass ich keine Alternative bereit war, anzugehen.
Ja, ich auch nicht, muss ich sagen.
Ja, ja.
Und ich bin dann einfach andere Wege gegangen, aber die Alternative habe ich nicht akzeptiert, ja, das ist so.
Ja.
Und trotzdem, ja, nein, ohne trotzdem.
Wie viel Vertrauen? Man muss schon so eine Selbsteinschätzung haben. Und ich glaube, das, wie ich zum Beispiel das erste Mal das gemacht habe, dort war ich einfach vom Niveau her noch nicht bereit dafür. Das weiß ich. Und ich habe dann auch gewusst, dass der Weg uns in steinig sein wird. Aber ich, und vielleicht war das sogar naiv. Weil ich eigentlich das weit weg vom Niveau dort war eigentlich. Aber ich wusste, ich mache das und ich will das machen. Und ich glaube, wenn ich nochmal durchgegangen war, ich nochmal hingegangen. Keine Ahnung, vielleicht. Ich habe aber an mich selber so geglaubt, dass ich das schaffe, dass ich das irgendwann wirklich geschafft habe.
Und du hast ja gewusst, das passt ja.
Ja.
Also ich denke mal, das gibt ja die Stärke.
Ja, aber das war eine Realität. Beim ersten Mal dorthin gehen und passt schon, das werden wir schon machen. Aber das
ohne Naivität funktioniert das nicht. Und ich meine das jetzt, also, weil ich sage, nicht naiv, ja, bedingungslos, aber nicht naiv, heißt ja für mich nicht, dass man nicht dran glaubt, obwohl gerade nicht die Chancen da sind, sondern heißt eben, dass man weiterhin glaubt, und bedingungslos glaubt. Das hast du gemacht. Das war für dich eine Frage. Du bist aber sehr wohl dorthin gegangen und hast gesagt, oh, da muss ich noch was tun dafür. Und
ja,
das ist für mich dann nicht naiv, was?
Also naiv ja,
wäre jetzt, ich mach das Gleiche nochmal, ich mache einfach nochmal das Gleiche und es wird irgendwann klappen. Nein, das ist nicht so.
Ja, das stimmt.
Das hat nicht funktioniert. Ich tue was anderes und ich entwickle mich weiter und ich gehe dort den Weg weiter.
Die Kritik ist ganz wichtig. Und ich war bewusst, meine Taktik war falsch.
Zum Beispiel.
Ich war mir dann einfach komplett anders vorbereitet.
Und bei mir ist es ja auch sehr spät erst aufgegangen, wie wirklich mich insofern emanzipiert habe von der Idee, dass ich am Tag zwischen 6 und 10 Stunden üben müsste und ähnliches, was für mich dann auch klar war, ich kann das eigentlich nicht.
Nein, das ist ja auch Blödsinn. Das, vor allem mit dem Alter. Man glaubt, ich meine, ich hab, Entschuldigung, ich wollte das unterbrechen. Aber ich habe mir wurde reingelegt, ich muss einen Arbeitstag machen. Der hat halt 8 Stunden. Ne? Und ich gesagt, okay, 8 Stunden. Jetzt übst du am Vormittag 4 Stunden und dann am Nachmittag 4 Stunden. Und das habe ich dann gemacht. Ich bin in der Früh im Gossendorf, in Kortaus gewesen, um 8 Uhr und habe dann nochmal gib bis 12 Uhr und dann am Nachmittag halt nochmal 4 Stunden. Zwischen habe ich 1 Stunde Pause gemacht, oder 2, vor mir den Ferien halt war das so. Und dort habe ich einfach 8 Stunden gegeben, weil ich geglaubt habe, wenn ich jetzt viel übe, ja,
genau,
dann muss ich klappen, weil ich natürlich viel übe. Ne? Aber ich habe natürlich in dem Alter nicht den Kopf dazu gehabt, was ist wichtig und was brauche ich. Ja. Und mit der Hälfte der Zeit nur effizienter, hätte ich viel mehr erreicht. Aber das war einfach, das Ding, die Kommunikation zu mir. Du musst viel üben, dann schaffst du es.
Ja.
Aber wenn du das konzeptlos machst.
Das macht überhaupt keinen Sinn. Also, nein. Wenn ich da zurückschaue, wo ich mir denke, Wahnsinn eigentlich manchmal. Und ich war dann ja ein bisschen Rebell. Und ich habe mir immer Zeiten rausgenommen, wo ich gemacht habe, was ich will. Und trotzdem Klavier gespielt habe, ja. Das habe ich am meisten gelernt, weiß ich jetzt im Nachhinein. Weil ich ja immer eine sehr Neugierige war und jetzt nicht nur gemacht habe, mir ging es nicht immer um Selbstverwirklichung, sondern ich wollte Sachen ausprobieren, ich wollte wissen, wie das klingt. Aber ich wollte halt nicht die ganze Zeit im Beurteilungsschema sein, ist das jetzt gut oder schlecht, sondern ich wollte einfach ausprobieren. Das habe ich dann zwischendurch gemacht. Noch einmal 2 Cellos. Das Thema von Pulp Fiction. Thank you.
Kultursalon. Und Sascha Krobert?
Ich hätte dieses vertrauensvolle Feld gebraucht, dass ich mich getraut hätte, jemanden anzuvertrauen, was ich eigentlich in meinen rebellischen Stunden tue. Weil ein gescheiter Lehrer hätte es super gefunden, was ich da gemacht habe, ja. Aber ich hätte mir das nie jemand sagen darf, hätte ich nie gebeichtet. Weil ich tue ja was falsch ist, was man nicht macht, ja. Ich habe es halt nur trotzdem gemacht.
Ja, das ist nicht besser zu spielen, als nicht zu spielen.
Nein, das geht gar nicht. Ich habe sogar grandiose Dinge dort gemacht, gell? Aber ich habe zu niemandem dieses vertrauensvolle Feld gehabt, dass ich mich echt austauscht hätte, was mich wirklich beschäftigt hat. So war ich, ja. Weil ich mich immer dann als Alien gesehen und trotzdem meine Sachen gemacht habe. Das war mir relativ wurscht. Ich war ein bisschen kompromisslos. Aber ich habe es nicht mitgeteilt. Aber wie wichtig siehst du das jetzt? Ich meine, da hat sie ja viel getan. Das ist bei mir jetzt doch 40, 45, na mehr. Wann habe ich angefangen? Ich habe vor 50 Jahren angefangen, Klavier zu lernen. Ja? Dann habe ich mit 10 Jahren gelernt und hat sich da was getan? Also ich habe einen Lehrer gehabt, der hat mit mir ganz vertrauensvoll gearbeitet, der hat mir Material mitgebracht, der hat sich mit mir Sachen ausprobiert und so Dinge wie ja, einen Ton zuordnen. Nicht? Am Klavier drückst du drauf und du hörst ihn dann, aber du musst ihn nicht erzeugen. Also du erzeugst nur durch Draufdrucken, aber du musst nicht hören, ob du intoniert bist oder nicht. Ja? Das Klavier ist gestimmt oder nicht, aber das ist außerhalb deiner Möglichkeiten. Das heißt, du musst erst einmal den Zugang finden, wie klingt ein schöner, also wie kannst du einen Ton kreieren, dass er gestimmt ist, ja? Als Klavierschüler lernst du das anders als alle anderen, ja? Weil dein Instrument halt so gebaut ist. Und mit dem habe ich ganz viel in der Richtung gemacht, zuordnen, und ich konnte es relativ gut, aber das war mir überhaupt nicht gewusst. Und dann ist der weggegangen, dann war das wieder weg, ja? Wenn die eineinhalb Jahre, die ich mit dem gearbeitet habe, habe ich mehr gelernt, als in die restlichen 8,5 Jahre, ja? Und nicht, dass ich sonst nichts gelernt habe, wie viel Handwerk gelernt. Aber wie geht's dir jetzt inzwischen mit diesem Geschichte Vertrauen, ein vertrauensvolles Feld aufbauen und dann darin kreativ zu werden?
Na, ja, das ist jetzt vielleicht auch in Generationen Konflikt. Und bei mir ist es einfach ganz anders. Durch dem, dass ich natürlich viele verschiedene Schulungen gemacht habe und natürlich auch in verschiedensten Genres tätig war, sage ich mal Pop und Jazz und Popularmusik, vor allem ich habe Klassik studiert und ich bin auch sehr gerne in der Volksmusik zu Hause, ist mein Zugang der. Im Prinzip in den ersten 3-4 Jahren hat man einen Schüler, den man eigentlich, man probiert halt Literatur zu spielen, das, wo es jetzt dann nicht nur Spaß macht, hauptsächlich Spaß macht, aber wo der Schüler natürlich das Handwerk lernt. Nicht? Das Ding ist, wo sich das dann hin entwickelt, den Freiraum gebe ich natürlich auch den Schülern, und da gibt es halt entweder Beispiele von Aufnahmen oder wie hören sich was an, oder du merkst da, in welche Richtung der Schüler tendiert. Nicht? Mhm. Und da möchte ich jedem halt einfach den Raum lassen, wohin er gehen möchte. Ja, und das ist aber ganz leicht zum Sehen. Aber manche sind wirklich, okay, Orchester, meistens ist sie in der Musikschule jetzt nicht so das Niveau da, dass man jetzt sagt, das größte, man macht schon Probespiel für Orchester, sondern man merkt, in welche Richtung der gehen möchte. Nicht? Und zum Beispiel, wir ein paar Schüler schon gehabt, wo wir einfach zu Wettbewerben gefahren sind, über der Musiker, was natürlich die Hauptgeschichte in der Klassik daheim ist. Wir haben manche gehabt, die wollten einfach vor allem viel über Jazz-Duette spielen oder in der Big Band spielen, und die haben halt aber geglaubt, die werden einfach zu einer Popband geschickt und die haben einfach probiert und einfach geschaut, was kommt dabei aus. Nicht? Und das Ding ist aber, die Basics auf dem Instrument, das man hat, die Basics machen wir immer. Also zum Beispiel, es gibt ein gutes Beispiel, wenn ich jetzt ein Posaune-Konzert spiele, wenn ich für gerne Klassik mache, dann kann ich das Stück jetzt nur spielen, wenn ich die richtige Technik dazu habe, wenn ich natürlich die richtige Luftführung dazu habe, wenn ich die richtige Zughand habe, jetzt spezifisch auf der Posaune. Dann übt man natürlich die Dinge, nicht? Im Phrasing von der Posaune, wenn ich zum Beispiel im Jazz gehe, habe ich die ähnlichen Dinge. Da schaue ich ja, dass die Luft passt und solche Dinge. Die Basics-Dinge müssen natürlich stehen. Und alles andere schaue ich einfach, wo man sich hinentwickeln. Und bis jetzt sind wir gut gefahren mit dem. Ich habe keinen Profit, in irgendeine Schublade zu pressen, weil, wo ich auch gewusst habe, das tut dem nicht gut. Die Geschichte ist das, wenn ich mit jedem Schüler eine eigene Vertrauensbasis schaffe, dann ist es für den Schüler viel leichter, mitzukommen, mir mitzuteilen und sagen, was er möchte.
Nein, ich frage das deshalb, also du sagst, es braucht es, weil es gibt ja die Theorie, dass du, ich sage mir, teilweise ein bisschen Unsicherheit schaffen musst, damit die Leute sozusagen bereit sind, nach draußen zu schauen. Ja? Und ich behaupte, es ist so an der Grenze. Also lernen tut man immer dann, wenn man aus der Komfortzone ein bisschen rauskommt. Ja? Vorher lernst du nicht, in der Komfortzone drinnen, entwickelst vielleicht, ja, und das ist ja auch nicht schlecht entwickelt. Ja. Aber dieses wirkliche Lernen passiert immer so eine Spur draußen. Und da gibt es sehr viele Diskussionen, wie viel Vertrauen brauche ich, wie viel Herausforderung brauche ich, wie viel Veränderungsbereitschaft brauche ich und wie viel Bereitschaft brauche ich.
Wie viel Antrieb, das ich habe.
Genau.
Das
genau.
ist das Wichtigste. Ne?
Und wie viel Angst darf da drinnen sein? Nicht? Und dann gibt es Leute, die sagen, aus der Angst entsteht am meisten. Und ich behaupte immer, aus der Angst entsteht zwar ganz viel, weil wenn du ums Überleben kämpfst, dann kämpfst du halt ums Überleben und das ist stark. Ja. Aber die Frage ist halt einfach, ob etwas auch entsteht, das was wir gerade aktuell am meisten brauchen als Gesellschaft oder in ganz vielen Teams und so weiter, dass wir nicht nur auf uns selber schauen und unsere Liebsten und Ängsten. Ja, das passiert in der Angst. Ich schaue, dass ich überlebe, beziehungsweise, wenn es für die anderen um mich herum gefährlich ist, nehme ich nur meine Familie mit oder so, oder meinen liebsten Freund, ja. Aber ich denke nicht an alle drumherum. Und deswegen bin ich so dabei, dass ich sage, hey, ich finde, Vertrauen ist so wichtig, so eine Vertrauensbasis. Und auch diese Geschichte, okay, da fordert mich jemand, aber er gefährdet mich nicht. Er fordert mich. Und er holt mich da raus, aber nicht, ich muss Angst haben, dass er mir weh tut.
Und so ganz fast zum Schluss noch einmal Two Cellos, Smooth Criminal. Thank you. Ganz zum Schluss war ich neugierig, wie definiert jemand wie der Sascha Grober, Musikschuldirektor der Musikschule Feldbach, Leadership? Und auch da, er ist individuell.
Mit der Situation, wo ich jetzt bin als Direktor, habe ich die Möglichkeit, die Eigenentwicklung der Schüler und von mir noch immer zu stärken. Und ich sehe keinen Grund, warum ich jetzt nicht meine Entwicklung aufhalten soll, sondern ich bin ja als Direktor jetzt nicht in der Position, wo ich sage, ich bin jetzt Direktor und ich weiß alles, weil ich weiß eigentlich nicht viel. Aber ich probiere immer das Ganze zu pushen und vor allem das Standing der Musikschule auf ein hohes Level zu holen. Einfach, da geht's gar nicht um Qualität oder um sonst was. Schon auch Qualität ist ja wichtig, nicht? Und Qualität ist natürlich auch Voraussetzung für das, dass ich einfach, dass man als Musiker manche Dinge umsetzen kann. Aber, die Musikschule so ist ein bisschen, ich glaube, man kann sie ruhig ein bisschen neu erfinden und die auch auf ein Marketing-Level heben, das, was in der Gesellschaft ganz wichtig ist, und vor allem die Message auszuschicken, dass man auch, dass es auch Regeln gibt, die man brechen kann. Mhm. Sehr weit ausgeholt, aber.
Na, danke, das ist perfekt. Ich finde einen wunderschönen Satz. Damit würde ich jetzt sozusagen abschließen. Ja, ich sage einfach danke, dass du da warst. Danke für dieses Interview.
Sehr gerne, ich habe das Etikett ein bisschen verwischt.
Das war schon, der Cremehonig ist vercremt worden.
Vercremt.
Aber ich finde es einen wahnsinnig schönen Satz. Qualität ist die Voraussetzung, dass ich als Musiker gewisse Dinge umsetzen kann.
Ja, sicher.
Ich glaube, das ist das, was ich dann mit Leadership bezeichne, ja, dass mir das bewusst ist. Ja, und wir sehen uns wieder. Eure Carola Sagotnik.
Kultursalon, Kulturni Salon, Carola Sagotnik Sendung zu Kreativität, Leadership und Kultur. Jeden vierten Dienstag im Monat auf Radio Agora und jeden vierten Mittwoch auf allen Podcast-Plattformen als Podcast. Ich freue mich auf ein Wiederhören beim nächsten Mal. Deine Carola Sagotnik.